Das Thema ist Bethlehem, wenn Gottes Wort menschlich wird. Wir haben in unserer Reihe immer Orte der Bibel, Orte hier im Land, von denen wir etwas lernen können. Und es bietet sich natürlich an, am Weihnachtsabend über Bethlehem zu reden. Deswegen haben wir jetzt ins Programm geschrieben. Und ich könnte natürlich heute Abend über die Hauptbotschaft von Weihnachten reden und wie es eigentlich geht. Nämlich, dass Gott selbst menschlich wird, dass Gott selbst Mensch wird. Das Johannesevangelium ganz am Anfang formuliert es ja so, das Wort war am Anfang und das Wort war bei Gott, das Wort war Gott selbst und das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Und das ist natürlich die ganze Weihnachtsbotschaft und da hängt natürlich enorm viel dran, deswegen ist sie auch in der Bibel so wichtig. Das hat etwas damit zu tun, dass Gott, der ja eigentlich ganz anders ist als unsere Welt, außerhalb unserer Welt ist, nicht Teil dieser Welt, die diese Welt geschaffen hat, trotzdem hineinkommt und ganz greifbar wird, sich ganz greifbar und auch angreifbar macht und zugänglich macht, dass er mit Menschen redet, dass er mit Menschen lacht, mit Menschen isst, dass er sein eigenes Leben gibt, sogar bis zum Tod am Kreuz. Also das gäbe Stoff für eine Woche, darüber zu reden, über die Weihnachtsbotschaft. Aber ich habe gedacht, so heute ist der Abend vom ersten Weihnachtstag, vielleicht habt ihr schon die ein oder andere Weihnachtspredigt gehört oder Weihnachtsmessage. Und auch in den vergangenen Jahren ja schon mal öfter etwas darüber gehört. Und deswegen wollte ich heute ein bisschen anderen Blick mal auf die Weihnachtsgeschichte werfen, nämlich unter dieser Überschrift, wenn Gottes Wort menschlich wird. Denn das, was da an Weihnachten passiert, ist ja nicht nur einfach so ein Zufall, also irgendein Wunder, Gott wird halt Mensch, es hätte auch irgendwie anders sein können, sondern es zeigt etwas, eine tiefe geistliche Wahrheit. Nämlich, dass eben der jenseitige Gott, obwohl er so ganz anders ist, ungreifbar, unvorstellbar, unerreichbar, unbegreiflich und so weiter, trotzdem ganz greifbar wird, ganz normal, in Windeln gewickelt, ein kleines Baby wird. Und ich glaube, das sagt etwas über das Wesen Gottes aus, dass er nämlich immer sowohl ganz weit weg, ganz hoch oben ist. Hallo, herzlich willkommen. Aber eben auch ganz nah bei uns und ganz menschlich. Und das hat die christliche Tradition immer in diesem Nebeneinander ausgedruckt. Jesus war ganz Gott und trotzdem ganz Mensch. Ganz Gott und ganz Mensch. Das scheint eigentlich ein Gegensatz zu sein. Und manchmal stellt man sich das so vor, manche betonen total die göttliche Seite, für die war Jesus irgendwie so eine Art Superman, gar nicht richtig Mensch, sondern irgendwie so eine Göttererscheinung, die vielleicht so aussah wie Mensch, aber kein richtiger Mensch war und so über die Erde schwebte, alles wissend, alles können und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es die Leute, die stellen sich nur ganz als Mensch vor, so ohne alles Besondere, einer genau wie wir, allen wie wir und eigentlich gar nicht göttlich. Und dann gibt es so Mischungen dazwischen, so ein bisschen 40%, 60% oder 30, 70. Und man stellt sich das so ein bisschen vor, je weniger Jesus Gott ist, desto mehr ist er Mensch. Und je weniger Mensch ist, desto mehr ist er Gott. Aber vielleicht ist es ja auch anders. Vielleicht ist es ja 100-100. Gerade dadurch, dass er ganz Mensch wird, ist er ganz Gott. Gerade das ist das Besondere an dem Gott, an den wir glauben, dass er Mensch geworden ist. Dass er sich so gezeigt hat, und das macht ihn gerade aus. Insofern schließt sich das nicht gegenseitig aus, sondern gehört irgendwie zusammen. Und dieses Geheimnis wird auch an anderen Stellen, glaube ich, sichtbar. Unter anderem, und darum geht es heute Abend, in der Frage nach Gottes Wort, dieses Mal im Sinne von dem Wort Gottes, wie es aufgeschrieben ist, wie es uns überliefert ist, die Botschaft von Weihnachten. Denn auch da sagen wir, es ist Gottes Wort, und trotzdem wissen wir, es ist ein Wort, das von Menschen aufgeschrieben wurde. Also genau das gleiche Geheimnis von Gott und Mensch haben wir hier bei der Bibel. Ja? Einerseits sagen wir, hier redet Gott zu uns und das ist die wichtige Botschaft von Gott. Und andererseits sagen wir, es ist das Evangelium von Matthäus, von Markus und Lukas. Wir wissen, wer es aufgeschrieben hat. Das waren ganz normale Menschen wie wir. Wie kann das sein, dass Gottes Wort menschliche Gestalt annimmt in der Bibel? Und diesem Thema wollen wir heute mal nachspielen und zwar anhand der Weihnachtsgeschichte. Insofern passt es ja auch ganz gut zu Weihnachten. Also ist das, was wir dort lesen über die Geburt von Jesus, eigentlich Gottes Wort oder Menschenwort oder beides? Schließt sich das aus oder ein? Das ist immer ein spannendes Thema, nicht nur für Christen, sondern auch so für zum Beispiel für die Medien, die Weihnachten immer die Chance gerne ergreifen, zu irgendwelchen Sensationsgeschichten Titelgeschichten im Fokus oder Spiegel über die Wahrheit, über Jesus, wie Jesus wirklich war. Heute Abend gerade kommt im ZDF wieder ein Bericht. Ich wollte eigentlich noch die Ankündigung ausdrücken, die war schon so sensationell. Die wirkliche Wahrheit über Jesus, sind unsere Weihnachtsberichte alle erfunden? Fragezeichen. Und das ist also heute im ZDF gerade um diese Zeit. Ich habe mal in der Vorbereitung vor einer Woche so einen Film gesehen, dieses Mal auf RTL. Und da ging es auch um die Wahrheit über Weihnachten. Und da werden wir heute Abend mal ein bisschen mit anfangen, da mal reinzuschauen. Ich zeige euch mal den Trailer, dann wisst ihr schon mal, worum es geht. Hoffentlich. Wie das immer so ist, wenn man mal PowerPoint macht, dann geht es auch auf jeden Fall schief.
Geheimnisvolle Geschichte. Seine Geburt war der Beginn einer neuen Zeitrechnung. Jesus von Nazareth. Unter welchen Umständen wurde er geboren? Und wie verbrachte er seine Jugendjahre? Wissenschaftler rekonstruieren die bisher ungelösten Rätsel im Leben des Jesus von Nazareth. Mensch, Messias und Märtyrer. Jetzt die Geburt und danach die unbekannten Jugendjahre.
Seit 2000 Jahren erzählen uns unzählige Bilder seine Geschichte. Sein Leben, seinen Tod und seine Geburt. Mit dieser Szene beginnt die Geschichte von Jesus. Doch was, wenn diese Szene so gar nicht stimmt?
Viele Details der Geburt Jesu, wie wir sie in der westlichen Kultur kennen, finden sich nicht mal in den vier Evangelien.
Also streichen wir den Esel, den Stall, die heiligen drei Könige. Aber was bleibt dann?
In den Evangelien steht nur, dass der Mann geboren wurde und wer seine Eltern waren.
Begeben Sie sich mit uns auf eine Zeitreise. Wir wollen wissen, was damals wirklich geschah.
Zur Zeit der Geburt Jesu gab es keine hell aufleuchtenden Sterne.
Wir fragen nach dem Stern von Bethlehem, der wirklichen Herberge.
Die Herberge war der Ort, wo die Menschen schliefen. Die Krippe könnte unter der Wohnebene bei den Tieren gestanden haben.
Was waren damals die Belastungen für eine Mutter?
20-25% der Babys starben gleich nach der Geburt.
Und was war in Wahrheit das Wunder der Weihnacht?
Das eigentlich Bemerkenswerte und das Wunder der Geburt Jesu waren vielleicht, dass er überlebt hat.
Das war jetzt nur die Zusammenfassung. Ich kann euch jetzt nicht eine Stunde von so einer Doku zeigen. Aber ich wollte euch mal so ein bisschen mitnehmen und euch und auch mal ein bisschen dahinter gucken, was finden jetzt eigentlich solche Forscher heraus, wenn sie den wirklichen Dingen auf die Spur gehen und auch, was ist davon zu halten. Seid ihr vielleicht auch schon mal solchen Berichten ja, über den Weg gelaufen? Ich weiß nicht, wer manchmal von euch Fernsehen guckt oder Zeitung liest. Dann kann man dem kaum entgehen, zumal in der Weihnachtszeit. Und ich weiß nicht, wie er darauf reagiert. Ob ihr dann immer denkt, Hilfe, ich weiß zu wenig, um darauf was zu antworten, oder ob ihr sagt, ach, ich glaube das so, egal was die da im Fernsehen sagen, oder ob ihr durch sowas verunsichert werdet, oder ob ihr euch fragt, wie man darauf antworten kann. Ich habe gedacht, wir gehen jetzt mal so ein bisschen da durch, schauen uns das ein oder andere mal an, schauen, was davon zu halten ist, und schauen mal, was wirklich an der Weihnachtsgeschichte dran ist, und was wir davon zu halten haben. Ich hoffe jetzt auch, dass der PowerPoint hier mal mitspielt. Also, wir gucken mal, wie der Bericht hier losgeht.
Weihnachten feiern mehr Menschen auf unserem Planeten als jedes andere religiöse Fest. Und im Mittelpunkt der Feier steht dieser Ort. Das mehr als 3000 Jahre alte Bethlehem. Heute ist Bethlehem eine moderne Stadt mit 28.000 Einwohnern. Zur Zeit Jesu war Bethlehem ein ruhiges, ländliches Dorf. Seit etwa 1700 Jahren geht man davon aus, dass genau hier der Ort ist, wo Jesus zur Welt kam.
Salutare sum,
Im 4. Jahrhundert entdeckte Helena, die Mutter Konstantin des Großen, diese Stelle, an der Jesus angeblich geboren wurde, eine Höhle in Bethlehem. Genau über dieser Höhle wurde die Geburtskirche errichtet, in der die Pilger noch heute, vor allem zu Weihnachten, die Geburt Jesu feiern.
Doch wie viel von dem, was wir über diese Geburt zu wissen glauben, ist wirklich wahr? Die Bibel berichtet uns erstaunlich wenig über dieses Ereignis.
Es ist sehr interessant, dass nur zwei Evangelien die Geburt von Jesus erwähnen. Das älteste Evangelium, das Markus-Evangelium, hielt die Geburt Jesu nicht für wichtig genug, neben seinem Leben, seinem Tod und der Auferstehung.
Jetzt gehen wir also der Sache auf die Spur. Und ich weiß noch, ob ihr gerade hingehört habt, das Erste, womit es anfängt. Warum kann man bezweifeln, dass das überhaupt so war mit der Geburt Jesu? Das war das Erste, was am Ende genannt wurde. Das älteste Evangelium, nämlich das Markus-Evangelium, erwähnt die Geburt Jesu gar nicht. Da kommen wir schon in Zweifel und denken, das ist ja komisch. Jetzt ist es spannend, wenn wir der Sache mal nachgehen. Denn es ist noch gar nicht so lange her, dass eigentlich der Gedanke überhaupt erst aufkam, dass das Markus-Evangelium das älteste ist. Die Frage ist, woher wissen wir überhaupt, welches Evangelium wie alt ist? Und wenn wir zurückgehen und gucken, wo sind die ersten Informationen über die Evangelien und welches das erste Evangelium ist und welches das zweite und welches das dritte, kommen wir zurück bis ins Ende des zweiten Jahrhunderts, Anfang des dritten Jahrhunderts, zu einem Bibelforscher namens Clemens von Alexandrien, der in Ägypten lebt. Der ist der Erste, der uns was sagt über die Reihenfolge, in der die Evangelien geschrieben wurden. Und siehe da, das Erste, was er uns sagt, ist, diejenigen Evangelien sind die ältesten, in denen die Kindheit von Jesus geschrieben wird. Und das Markus-Evangelium wurde danach geschrieben. Das heißt, das, was wir tatsächlich wissen über die Entstehung der Evangelien, ist, dass die Evangelien mit den Kindheitsgeschichten sind älter als die ohne. Das heißt, das Erste, was aufgeschrieben wurde, waren Evangelien mit der Kindheit. Das hat man eigentlich auch in der Kirchengeschichte immer geglaubt, bis ungefähr ins 19. Jahrhundert. Bis ungefähr 1850, da fingen die Forscher, 1800 ungefähr, da fingen die Forscher an zu fragen und haben sich gewundert, das ist aber komisch, diese komischen Kindheitsgeschichten mit den Engeln und den Wundern und der Jungfrau und alles, was da so an wundersamen Dingen passiert ist, das kann doch nicht echt sein. Das kann doch ein moderner Mensch nicht mehr glauben. Ja. Und so fing man an zu forschen und hat gesagt, wie wäre es denn, wenn das Markus-Evangelium das älteste wäre? Dann hätten wir das Problem gar nicht. Dann gäbe es überhaupt keine Kindheitsgeschichten. Dann gäbe es auch keine Wunder und keine Engel, keine Jungfrauengeburt. All die Dinge, an denen sich der moderne Mensch stört, wären dann weg. Und das war also ein Gelehrter namens Eichhorn, der das angefangen hat zu denken. Der hat dann ein Buch geschrieben über das Urevangelium, das ursprüngliche Evangelium, in dem es keine Geburt von Jesus gab und auch keine Auferstehung von Jesus. Nur das Leben eines ganz normalen Menschen, der irgendwo gelebt hat und dann am Kreuz gestorben ist und das war's. Und sagte, wunderbar, jetzt haben wir auch kein Problem. Aber das ist eigentlich eine moderne Erfindung. Aber es wird dann heute sehr gerne zitiert und wird gesagt, das älteste Evangelium, nämlich das Markus-Evangelium, hat ja gar keine Kindheitsgeschichte. Also muss da was faul sein. So werden also die Sachen manchmal auf den Kopf gedreht. Okay, gehen wir mal weiter.
Death and Resurrection of Jesus. Das Matthäus- und das Lukas-Evangelium schildern die Geschehnisse in Bethlehem sehr unterschiedlich.
Da gibt es nur wenige Übereinstimmungen, wie der Ort Bethlehem und dass seine Mutter Maria noch Jungfrau gewesen sein soll. Doch ansonsten unterscheiden sie sich und das nicht nur in einem Punkt.
Im Lukas-Evangelium reisen Maria und Josef nach Bethlehem, um an einer Volkszählung der römischen Besatzer teilzunehmen.
Zu jener Zeit ordnete Kaiser Augustus an, dass alle Menschen in seinem Reich gezählt und für die Steuer erfasst werden sollten.
Das Bild ist allgemein bekannt. Maria auf einem Esel auf dem Weg in ihre Heimatstadt. Doch das Matthäus-Evangelium berichtet nichts von einer solchen Reise.
Bei Matthäus stammen Josef und Maria aus Bethlehem, nicht aus Nazareth.
Die nächste interessante Erkenntnis, also Markus ist schon mal das älteste Evangelium. Wenn wir jetzt Matthäus und Lukas anschauen, die, wie man heute sagt, die da erst danach entstanden sind, entdecken wir krasse Widersprüche. Wie zum Beispiel zum Lukas-Evangelium, Josef und Maria aus Nazareth nach Bethlehem kommen und im Matthäus-Evangelium, die in Bethlehem schon immer gewohnt haben. Man fragt sich jetzt, woher hat dieser ferne Mensch das? Denn wenn wir das Matthäus-Evangelium lesen, steht das da gar nicht drin. Das Einzige, was stimmt, ist, dass im Matthäus-Evangelium nicht steht, dass sie aus Nazareth kam. Es fängt einfach an, in Matthäus 2, Vers 1, als Jesus geboren wurde in Bethlehem, passierte dies und das. Steht aber nicht vorher, und vorher haben sie nicht in Nazareth gewohnt, sondern in Bethlehem. Oder sie waren aber nicht aus Nazareth gekommen, sondern wohnten schon vorher in Bethlehem. Steht einfach nur, als Jesus in Bethlehem geboren wurde. Und das wollte ich euch nur mal zeigen, weil sehr oft, wenn man über Widersprüche in der Bibel liest, dann geht es um solche konstruierten Widersprüche. Lukas schreibt, die Familie kam aus Nazareth nach Bethlehem. Matthäus schreibt, Jesus wurde in Bethlehem geboren. Das ist an sich zwei Dinge, die sehr gut zusammenpassen. Jetzt sagt man aber, weil Matthäus nichts über Nazareth schreibt, hat er offensichtlich gemeint, dass sie nicht aus Nazareth kam. Oje, ein Widerspruch. Wenn sie beide sich widersprechen, kann ja vielleicht keiner von beiden recht haben. Also so funktioniert das und so geht es jetzt auch weiter.
Doch dafür schenkt uns Matthäus ein anderes Wahrzeichen des Weihnachtsfestes, den Stern von Bethlehem.
Und der Stern, den sie schon bei seinem Aufgehen beobachtet hatten, ging ihnen voraus.
Bei den Zeugen der Geburt gehen die Evangelien bereits auseinander. Matthäus spricht von den Weisen aus dem Morgenland, bei Lukas gibt es nur die Hirten.
It's very clear.
Diese ganzen Ausschmückungen sind eindeutig vom persönlichen Geschmack der Evangelisten geprägt, ob nun Hirten oder Weise oder wer kam und wann. Es gibt eine Kerngeschichte, die alle übernommen haben. Sie ziehen nach Bethlehem, sie bekommen ein Kind und darüber hinaus gibt es nichts Gewisses.
Also wir sehen, auch das ist interessant. Wenn ihr hingehört habt, wir haben also nicht nur die Widersprüche zwischen Matthäus, die scheinbaren Widersprüche zwischen Matthäus und Lukas, sondern wir haben auch die Logik des Bibelforschers, die ich mal 1 plus 1 gleich 0 nenne. Ja? Weiß nicht, ob ihr gehört habt, was dieser Lawrence Schiffmann am Ende gesagt hat, berühmter jüdischer Bibelforscher. Er sagt also folgendes, wir haben eine lange ausführliche Geschichte bei Lukas über Hirten, über die Geburt im Stall und alles, was wir da kennen, die Engel und so weiter. Dann haben wir eine andere lange Geschichte bei Matthäus über die Weisen und andere Dinge. Also hier eine Geschichte und da eine Geschichte. Jetzt ist es nicht, was der normale Mensch denkt, 1 plus 1 gibt 2, also müssen wir doppelt so viel, sondern der Bibelforscher sagt, 1 plus 1 gleich 0. Weil der eine das erzählt und der andere das, können sie beide nicht recht haben. Nämlich nur das, was sie beide zusammen sagen, kann wahr sein. Also sagt er am Ende, das Einzige, was wir sicher wissen, ist, dass er in Bethlehem geboren wurde. Wenn man dem mal nachdenkt, ist es eigentlich eine interessante und komische Logik. Ja? Stellt euch vor, es ist ein Verkehrsunfall und man ruft 5 Zeugen und der eine sagt, ja, ich habe gesehen, wie das Auto um die Ecke kam und dann plötzlich hat es Bumm gemacht. Und der andere sagt, ja, ich habe gesehen, wie der Fußgänger von da kam und dann plötzlich hat es Bumm gemacht, ich habe aber das Auto nicht gesehen. Und dann würde die Polizei sagen, also es kam weder ein Fußgänger noch ein Auto. Das Einzige, was stimmt, ist, es hat Bumm gemacht. Ja? Warum, wissen wir auch nicht. Ja? Das wäre diese Logik, die wir eigentlich hier haben, die sehr oft gerne angewandt wird in der sogenannten Bibelforschung, ja, dass man einfach sagt, also da, wo nicht alle das Gleiche erzählen, da kann man nicht die verschiedenen Gerüchte zusammenlesen, sondern man darf nur das nehmen, was sie alle gemeinsam haben. Okay, dann schauen wir uns weiter.
Und sonst? Die uns allen vertraute Szene der jungen Familie mit den Tieren, Hirten und den heiligen drei Königen wird in der Bibel nirgendwo beschrieben.
Spätestens jetzt wundert sich der Bibelleser und sagt, was habe ich denn da immer gelesen? Ja? Aber auch hier ist ein beliebter Trick, der also immer im Spiegel und überall zu finden ist. Was wir gesagt haben, ist richtig. Ja? Die hier beschriebene Szene mit der Familie und den Hirten und den Weisen wird in der Bibel nirgendwo beschrieben. Das stimmt. Ja? weil es wird eine Szene beschrieben mit den Hirten und später gibt es eine Szene mit den Weisen. Ja? Also die Szene, wo das alles zusammen passiert, die gibt es nicht. Der normale Hörer, ja, der Unbedarfte, die hört das aber und sagt, ach so, die Weihnachtsgeschichte steht gar nicht in der Bibel. Ah. Also kann man mit geschickten Formulierungen was suggerieren, ja, und sagen, ach so, ne? Und der Hörer denkt, ach ja, das wusste ich gar nicht, das steht alles gar nicht in der Bibel. Was ich aber nur gesagt haben ist, die Szene, so wie wir sie hier aufgebaut haben, weil auch niemand behaupten kann, so steht in der Bibel, so steht, die steht nicht in der Bibel. Also auch da manchmal genau hinschauen, was die Leute eigentlich sagen und was sie nicht sagen. Mal gucken, wie es weitergeht. Ach so, jetzt habe ich wieder hier vergessen. Irgendwann werde ich auch mal groß und werde mich mit PowerPoint dann nochmal anfreunden. So.
You have to keep in mind that the
die ersten Christen konzentrierten sich natürlich auf die Lehre Jesu, auf seinen Tod und die Auferstehung. Die Geschichte seiner Geburt war zweitrangig. Das Interesse an seiner Geburt entstand vermutlich erst eine Generation später.
Für die meisten Historiker handelt es sich bei den Evangelien nicht um Augenzeugenberichte vom Leben Jesu. Die Fachleute datieren das Lukas- und das Matthäus-Evangelium auf etwa 90 Jahre nach Christi Geburt.
Das ist interessant. Ja, also, wir haben hier... Am Anfang gab es kein Interesse an der Geburt Jesu. Die ganzen ersten Christen, die hatten eigentlich damit überhaupt nichts zu tun. Und erst in der zweiten Generation, sehr viel später, ja, kriegten die Christen plötzlich Interesse und haben sich überlegt, wo kam der eigentlich her? Ja? Wenn ihr jetzt mal einen Moment darüber nachdenkt, fragt euch mal, ist das eigentlich wahrscheinlich? Also, wenn man einfach mal dem gesunden Menschenverstand folgt, ja? Ein Mensch wie Jesus, der zugegebenermaßen nach allen Berichten sehr viel Aufsehen erregt hat, an dem die Menschen geglaubt haben, der eine Bewegung von Jüngern gestartet hat, der, wie viele sagen, von den Toten auferstanden ist. Es ist wirklich wahrscheinlich, dass 50 Jahre lang oder 90 Jahre lang, wie hier gesagt wird, niemand auf die Idee kam, mal zu fragen, wo kam der eigentlich her? Wo wurde der eigentlich geboren? Und das in der jüdischen Gesellschaft, wo jedes wichtige Buch der Bibel zunächst mal damit anfängt, den Stammbaum von seinen großen Helden aufzuschreiben. Das Erste, was in jedem biblischen Buch, egal ob es um Moses geht oder um Abraham oder um Noah oder um David, ja, das Erste, was immer geschrieben wird, ist, von wem sie abstammen, wer die Eltern waren, wo sie herkamen, in welcher Stadt und so weiter. Ja. Und da kann man sich also fragen, ob das wahrscheinlich ist. Und mehr noch als das, wenn wir wieder in die Bibel schauen und gucken, was sind eigentlich die allerfrühesten Schriften, oder so, auch wo sich alle einig sind, dass sie sehr früh sind, sind die Briefe von Paulus. Die sind zum Teil noch vor den Evangelien geschrieben worden. Und Paulus war zum Beispiel jemand, wenn man mal den Römerbrief liest, die erste Kapitel vom Römerbrief, ja, da heißt es, Paulus, ein Apostel Jesu Christi, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch. Also genau diese Frage nach der Herkunft, nach der Abstammung von Jesus, ist auch bei Paulus ganz am Anfang da. Galater 4, Vers 4, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Da ist auch schon die Geburtsgeschichte ganz, natürlich ganz knapp zusammengefasst, weil Paulus war kein Geschichteschreiber, sondern ein Briefschreiber. Aber es gibt zum Beispiel ein sehr, sehr frühes christliches Lied, was Paulus zitiert im Philipperbrief, das noch sehr viel älter ist als seine Briefe überhaupt, also vermutlich 10, 20 Jahre nach dem Tod Jesu schon gesungen wurde in den Gemeinden. Und da wird genau das beschrieben. Er, der Gott gleich war, in allem göttlicher Gestalt, entäußerte sich selbst und wurde den Menschen gleich, nahm die Gestalt eines Menschen an. Also genau dieser Bericht von der Menschwerdung Gottes, von der Geburt, ist in den frühesten Berichten überall da, das Interesse ist überall da im Neuen Testament. Also es ist eine interessante Behauptung zu sagen, die Christen hätten eigentlich am Anfang überhaupt kein Interesse daran gehabt. Und natürlich taucht auch hier am Ende wieder die Frage nach der Reihenfolge der Evangelien auf. Ja? Denn nach allem, was wir wissen über die Evangelien, wir wissen relativ viel, wer sie geschrieben hat, was das für Leute waren, wann sie geschrieben wurden. Nach allem, was wir wissen, sind eben genau die Evangelien mit den Kindheitsgeschichten zuerst geschrieben worden. Matthäus und Lukas. Und deswegen haben sie auch mit der Kindheit angefangen. Und auch, was am Ende gesagt wird, das habe ich jetzt gar nicht mehr extra als Punkt aufgegriffen, das war ganz am Ende, nach Meinung Also der meisten Forscher wurde das Lukas-Evangelium 90 Jahre nach der Geburt Jesu geschrieben. Das ist auch immer schön für Leser wie uns und Fernsehgucker wie uns, weil dann kann man davor sitzen und sagen, ach ja, wenn die Forscher das sagen, was soll ich dann dagegen sagen? Ich bin ja kein Forscher. Ja? Das ist immer so ein Totschlagargument, ja? Alle Forscher sagen das. Ja? Wenn man ein bisschen mal nachliest, dann weiß man immer, man kann für alles, was man behauptet, immer einen Forscher finden, der das sagt. Ja? Das macht einen einfach nur unüberprüfbar, unhinterfragbar. Woher weiß man überhaupt, dass mit dem Jahr 90? Erstes Mal kann man tatsächlich in jedem Lehrbuch heute nachschauen und wird immer die Jahre 70 bis 90 finden. Das ist also wirklich einigermaßen das, was auch in Religionslehrbüchern steht und in, Schulen, in der Schule gelehrt wird, 70 bis 90. Das ist schon mal interessant mit so einer kleinen Nebenbemerkung. 90 Jahre nach Jesus, das ist schon so das Allerspäteste, was man überhaupt mit gutem Gewissen annehmen kann. Tatsächlich, wenn wir in die Quellen gucken, die im 2. und 3. Jahrhundert uns schon berichten, wer die Evangelien und wann geschrieben hat, sind wir nochmal 10 bis 20 Jahre früher. Denn da wird uns gesagt, dass die Evangelien etwa im Jahr 60 aufgeschrieben wurden. Und das war durchaus eine Zeit, in der alle Augenzeugen noch lebten. Petrus und Paulus sind ungefähr 65 nach Christus gestorben. Die waren also noch am Leben, als die Evangelien geschrieben wurden. Johannes ist etwa 100 nach Christus gestorben. Der war noch im besten Mannesalter. Ja, zu der Zeit, viele hier, die Leiter der Gemeinde hier, hat ein Onkel von Jesus, der hat hier die Gemeinde in Jerusalem geleitet, ja, der war noch am Leben, Maria war noch am Leben. Und das Interessante ist zum Beispiel, Lukas schreibt ja, ich weiß nicht, ob ihr bei der Weihnachtsgeschichte eifrig hingehört habt, wo immer ihr sie gehört habt in diesen Tagen, der letzte Satz der Weihnachtsgeschichte heißt, Maria aber bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen. Das ist natürlich ein kleiner Hinweis des Lukas, der das aufgeschrieben hat, woher er das alles weiß. Woher weiß man eigentlich, wie das da bei der Geburt zuging? Ja, und war ja sonst fast keiner dabei. Aber wir wissen über Lukas, dass er selber persönlich hier in Jerusalem war, zusammen mit Paulus, und insofern eine gute Chance hatte, die Maria selber zu treffen und auch selber zu fragen. Insofern sind wir also doch da sehr viel näher dran, als uns diese Berichte glauben lassen. Und mit der Frage der Augenzeugen geht es jetzt auch gleich weiter.
There's a couple of problems that Matthew and Luke face.
Bei der Niederschrift der Evangelien sahen sich Matthäus und Lukas mit einer Reihe von Problemen konfrontiert. Zum Beispiel starben ihnen so langsam die Augenzeugen weg. Das Hauptproblem jedoch war der jüdisch-römische Krieg, der sie von der Zeit Jesu trennte.
Unzählige Juden starben in diesem Krieg. Diejenigen, die überlebten, verstreuten sich über den ganzen Mittleren Osten. Die Evangelisten standen noch ganz unter dem Einfluss dieser Ereignisse. Der Abgrund einer Jahrhundertkatastrophe klaffte zwischen dem Leben Jesu und ihrem eigenen.
So Matthäus und Lukas waren die Ersten, die die Geschichte der Geburt Jesu niederschrieben. Aber es gab nicht mehr viele Zeugen, also suchten sie nach Hinweisen, um den Anfang der Jesusgeschichte schreiben zu können.
Aus diesem Grund liefern die Evangelien so wenige Fakten über die Ereignisse in Bethlehem.
Ja, dazu habe ich gerade schon ein bisschen was gesagt. Gehe nochmal unsere Liste durch. Es gab keine Augenzeugen. Wird zumindest gesagt. Ich habe gerade schon ein bisschen erzählt, wie nach allem, was wir aus den Quellen wissen, tatsächlich war. Es war auch schön, dieses Wort, ich weiß nicht, ob ich es hier hingeschrieben habe. Nee, habe ich nicht.
Christi Geburt ohne Bethlehem scheint völlig undenkbar. Und doch ist die Verbindung in der Bibel äußerst dürftig belegt. Das Markus- und das Johannesevangelium erwähnen überhaupt nicht, wo Jesus geboren wurde.
Die Mehrheit der Forscher ist sehr skeptisch bezüglich der Geburt Jesu in Bethlehem.
Lukas und Matthäus widersprechen sich in der Frage, ob Josef und Maria nach Bethlehem reisten oder ob sie schon immer dort wohnten.
Was suchen sie in Bethlehem? Wenn es, wie wir wissen, zu dieser Zeit keine Volkszählung dort gab, brauchen wir eine andere Erklärung. Warum reist eine Familie aus Nazareth in die Stadt König Davids und des Messias und bekommt dort ein Kind? Das ist doch wirklich sehr seltsam.
Der Prophet Mika hat viele hundert Jahre zuvor vorhergesagt, der Messias würde aus diesem Dorf kommen.
Doch dir, Bethlehem, lässt der Herr sagen, so klein du bist unter den Städten in Juda, aus dir wird der künftige Herrscher über mein Volk Israel kommen.
Wenn Jesus der Messias sein sollte, musste man ihn als Nachfolger Davids ansehen. Es musste eine genealogische Spur bis zu König David geben. Also musste er wie David in Bethlehem geboren sein.
Doch es gibt einen kleinen Schönheitsfehler. Der Junge wächst in Nazareth auf und wird später Jesus von Nazareth genannt, nicht Jesus von Bethlehem.
Wenn er wirklich in Bethlehem geboren wurde, wundert man sich, dass das später in den Evangelien nie mehr erwähnt wird.
But it never does.
Ja, ich weiß nicht, ob ihr gemerkt habt, was hier passiert ist. Ganz am Ende haben wir jetzt noch gelernt, dass Jesus überhaupt nicht in Bethlehem geboren wurde. Ja, und wie sind wir dazu gekommen? Ich nenne das mal die Umkehr der Prophezeiung. Also erstmal hat man gesagt, wir haben zwar zwei Berichte, die sagen, dass Jesus in Bethlehem geboren wurde. Wir haben keinen Bericht, der sagt, dass er irgendwo anders geboren wurde. Wir haben zwei Berichte, die gar nicht sagen, wo er geboren wurde. Wie kommt man von da jetzt dahin zu sagen, Jesus wurde überhaupt nicht in Bethlehem geboren? Der Weg ist ganz einfach. Man kehrt die Geschichte mit den Prophezeiungen um. Wir haben die Prophezeiung gehört aus Micha 5, Vers 1. Aber du, Bethlehem in Ephrata, auf dir soll mir kommen, der Fürst Israels werden, sein wird. Und nach der Weihnachtsgeschichte ist ja Jesus auch da geboren. Das haben sich die Christen früher immer gefreut und gesagt, das ist ja ein Wunder, dass das also schon lange vorher angekündigt wurde und tatsächlich auch so passiert ist. Das ist ja sehr erstaunlich. Der Bibelforscher geht hin, dreht das Ganze rum und sagt, aus der Tatsache, dass es vorher angekündigt wurde, können wir schließen, dass es gar nicht passiert, sondern dass man sich es nur ausgedacht hat. Weil es nämlich vorher in der Prophezeiung so drin stand. Ja? So wurde es hier am Ende gesagt.
Wie war es mit der Verzählung, die er behauptet, die gab es nicht?
Das ist eine längere Geschichte. Also die Frage ist, ob es die in diesem Jahr gab oder nicht. Da müssen wir jetzt ausführlicher drüber reden. Es gab verschiedene Volkszählungen. Manche waren das ganze Römische Reich, manche waren nur hier in verschiedenen Jahren und so.
Und in Bethlehem gab es da keine Römische.
Es gab hier noch welche. Es gab welche, es ist ein bisschen fraglich, in welchem Jahr eine war. Ob die genau in dem Jahr war oder früher oder später. Ja, aber der Grund sozusagen, was gesagt wird, warum überhaupt Bethlehem ins Spiel kam, ist nur aufgrund dieser Prophezeiung, weil man gelesen hat, er hätte eigentlich in Bethlehem geboren werden müssen. Also denken wir uns mal aus, es wäre tatsächlich so gewesen. Und so ist es zum Beispiel in dem zweiten Teil dieses Beitrages, der kam dann danach, die Jugendjahre Jesu, da wird nur noch in einem Satz gesagt, nach den Aussagen der Bibel wurde Jesus in Nazareth geboren.
In Nazareth?
In Nazareth. Ja, aber Bethlehem ist ja nur eine Erfindung. Nee, steht natürlich nirgendwo. Ja. Aber das haben wir lange jetzt auf diesem langen Weg sozusagen herausgefunden, indem wir zunächst gesagt haben, Markus sagt gar nichts, Lukas und Matthäus haben sich das nur ausgedacht und widersprechen sich sowieso, also muss er irgendwo anders geboren sein. Ja, wahrscheinlich in Nazareth. Und das wird dann im zweiten Teil des Films einfach so als Feststellung.
Aber Sie haben doch jetzt auch gesagt, warum heißt er dann nicht Jesus von Bethlehem? Warum heißt er Jesus von Nazareth und nicht Jesus von Bethlehem?
Sie sagen, weil er eben nicht in Bethlehem geboren wurde, sondern in Nazareth. Also so wird uns manchmal durch so einen Fernsehbericht einiges nahegebracht. Jetzt kommt noch der letzte kurze Beitrag.
Wir haben ein neues Bild der Geburt Jesu gemalt. Doch was ist mit unserem Bild von Maria, der Mutter Jesu? 1000 Jahre nach der Geburtsszene haben die christlichen Künstler ihr Bild vom armen Bauernmädchen zur Jungfrau Maria und Gottesmutter hochstilisiert. Für die Evangelisten war sie wenige Jahrzehnte nach dem Tod Jesu noch deutlich näher an einer ganz normalen Frau. Dies alles geschah, damit in Erfüllung ging, was der Herr durch den Propheten angekündigt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Diese Prophezeiung steht im Buch Jesaja im Alten Testament, doch Matthäus nahm eine kleine Veränderung vor. Deshalb wird der Herr euch von sich aus ein Zeichen geben. Die junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Matthäus nahm das hebräische Wort Alma von Jesaja, das junge Frau bedeutet, und übersetzte es mit dem griechischen Wort Parthenos, und das bedeutet Jungfrau. Der Streit um die Jungfernschaft Marias kann nicht durch die Archäologie entschieden werden. Doch was bedeutet eine junge Frau nach den jüdischen Sitten des ersten Jahrhunderts?
Nach unserem modernen Verständnis ist eine frisch verheiratete junge Frau etwa 20 Jahre alt. In der Antike heiratete man viel früher und bekam auch sein erstes Kind viel früher. Ich würde Maria also auf höchstens 14 oder 15 Jahre schätzen, als sie Jesus zur Welt brachte.
Wir müssen uns von 2000 Jahre alten Bildern befreien, um hinter der Jungfrau Maria das echte jüdische Bauernmädchen wiederzufinden, das Jesus das Leben schenkte.
Also auch das ist interessant, nochmal ein neues Thema, der berühmte Übersetzungsfehler des Matthäus. Ja, für die, die Hebräisch lesen, vielleicht habt ihr das bemerkt, dass sie es noch nicht mal im Hebräischen richtig geschrieben haben. Das zeigt ja manchmal das wirkliche Fachwissen der Fernsehmacher. Wir haben also hier nicht nur die Behauptung mit dem ältesten Evangelium, die Widersprüche, die sogenannten zwischen Matthäus und Lukas, die Logik, wenn zwei Leute was berichten, kann keiner von ihnen recht haben. Das Spiel mit den Worten, das sogenannte Desinteresse an der Geburt Jesu, keine Augenzeugen. Wir haben hier auch wieder die Umkehr der Prophezeiung. Also es wird gesagt, weil in Jesaja die Geburt von einer Jungfrau prophezeit wird, deswegen hat Matthäus sich das ausgedacht, hat dummerweise dabei einen Übersetzungsfehler gemacht. Ja? So kann man sehr oft gerne im Spiegel und in anderen Berichten lesen. Wenn man dem jetzt nochmal ein bisschen nachgeht, gibt es verschiedene Anfragen. Das erste ist natürlich, was bedeutet tatsächlich das hebräische Wort einmal? Dem könnte man jetzt länger nachgehen, können wir jetzt hier nicht. Wenn man in der Bibel mal nachschaut, wo es steht, bedeutet es tatsächlich in den allermeisten Fällen eine unverheiratete junge Frau. Und das hieß damals in der jüdischen Kultur auch tatsächlich Jungfrau, in dem Sinne, wie wir es meinen. Ja? Es kann, aber insgesamt geht es mehr um das Alter, die junge Frau. Das Interessante ist, dass im Fernsehbericht am Ende schon auf jeden Fall eine verheiratete Maria rauskam. Weil er dann redete über das Alter von verheirateten Frauen. Also man kann sich tatsächlich über die Bedeutung des Wortes streiten, aber das ist eigentlich auch nur eine Nebensache. Die andere Frage ist nämlich die, wie war denn eigentlich die Reihenfolge? Es ist tatsächlich so, dass die ersten Christen, weil sie diese Bibelstelle gelesen haben und falsch übersetzt haben, auf die Idee kamen, dass dort eine Jungfrauengeburt gewesen sein könnte. Das ist wirklich so gewesen. Das Interessante ist nämlich, die griechische Übersetzung, diese sogenannte umstrittene Übersetzungsfehler, der ist gar nicht bei Matthäus, sondern der ist schon viel früher in der griechischen Bibelübersetzung, in der jüdischen Bibelübersetzung schon gewesen. Das heißt, alle Juden, die damals griechisch die Bibel gelesen haben, haben dieses Wort genauso dort gelesen wie der Matthäus. Also wenn man keinen Übersetzungsfehler des Matthäus, sondern einen Übersetzungsfehler der gesamten jüdischen Welt. Aber auch das trifft die Sache noch nicht. Denn nach allem, was wir in den Berichten lesen, ist es ja andersrum gewesen. Es sind die erstaunlichen Ereignisse gewesen, so wie es Lukas berichtet, dass Maria plötzlich ein Kind bekommt und sagt, wieso denn? Ich weiß gar nichts von einem Mann. Ja? Und dass die gleiche Geschichte auch in Matthäus in anderer Weise, aber mit dem gleichen Punkt beschrieben wird, nämlich dass Josef dachte, sie wäre vielleicht von einem anderen Mann und sie ihn heimlich wegschicken wollte und dann kommt der Engel und sagt, nein, das Kind ist von Gott. Ja? Das heißt, wir haben zwei unabhängige Berichte, die erstmal die Sache berichten, nämlich dass da Maria schwanger wurde, obwohl sie zumindest nach eigener Aussage, nach Aussagen aller Beteiligten, ja nichts mit einem Mann hatte. Und als man diese Ereignisse gesehen hat, hat man in die Bibel geguckt und hat gesehen, ach, da ist eine Verheißung, die können uns erklären, was hier passiert ist. Das heißt, der Weg ist von den Ereignissen zur Bibel. Ja? Und diese Umkehr der Prophezeiungen macht jetzt wieder, aha, es war in Wirklichkeit anders, von der Bibel hat man sich die Dinge ausgedacht. Das stimmt aber nur dann, wenn wir vorher die ganzen Berichte von Lukas und von Matthäus alle für falsch und erfunden erklären. Dann kann es höchstens sein, dass aufgrund des Übersetzungsfehlers sich das da eingeschlichen hat. Also auch hier werden wir ein bisschen in der Nase herumgeführt. Ich wollte euch ein bisschen mit auf diesen Weg nehmen und euch einladen, ein bisschen genauer hinzuschauen, wenn Leute auch kritische Fragen stellen. Ich habe am Anfang gesagt, es gehört zu dem Wunder von Weihnachten, dass Gott Mensch wird und dass auch Gottes Wort menschlich wird. Dass Gott sich herniederlässt, sich in solche Berichte von Evangelisten wie Markus, Matthäus und Lukas hineinzugeben und sich damit auch in ihre Hände zu geben. Und so wie die das aufschreiben, so haben wir es heute. Und da können natürlich auch Leute hingehen und sagen, wir gucken uns das mal an und wir glauben das alles nicht, wir stellen das alles um, wir drehen es auf den Kopf. Ja? So angreifbar hat sich Gott tatsächlich gemacht, auch in seinem Wort, weil es eben tatsächlich Menschenwort ist. Aber es ist immer gut, genau hinzuschauen, genau hinzuhören, was da eigentlich gesagt wird. Denn an vielen Stellen sind es im Grunde relativ billige Taschenspielertricks, ja, mit denen man erklärt, warum diese biblischen Berichte alle nicht wahr sein können und alle erfunden sind. Und wenn man genau nachfragt, merkt man, dass es in vielen Stellen überhaupt keine Argumente sind, sondern wie so ein Zaubertrick, wo man plötzlich sagt, schwuppdiwupp, jetzt haben wir nachgewiesen, dass Jesus in Wirklichkeit in Nazareth geboren wurde. Und man fragt sich, wie soll das passieren? Also, genau hinzuschauen, wenn uns andere Leute was anderes erzählen. Und jetzt möchte ich noch ein paar Minuten vielleicht noch auf einen anderen Weg mitnehmen. Nämlich die Frage, wie ist denn das mit manchen anderen Dingen? Ach, da ist der Übersetzungsfehler, ja. Wie ist das mit manchen anderen Dingen, die wir glauben, die nicht von Bibelforschern kommen, die auch nicht von Bibelforschern in Frage gestellt werden, sondern die wir für selbstverständlich halten, aber die vielleicht gar nicht in der Bibel stehen? Das, was wir bis jetzt hatten, war ja, dass Dinge, die in der Bibel stehen, für unwahr erklärt werden, ja, oder angezweifelt werden. Es gibt aber auch das Umgekehrte, dass Dinge, die nicht in der Bibel stehen, für uns, ja, die wir immer für selbstverständlich halten. Wie zum Beispiel die Geschichte von der hochschwangeren Maria auf dem Esel. Ja? Das Bild haben wir alle im Kopf. Ja? Josef wurde ja auch ein paar Mal gezeigt. Josef, ja, geht voran, der Esel hinterher und die Maria im 9. Monat schwanger. Und als die Wehen so gerade losgehen, da müssen sie jetzt mal die Herberge suchen. Ja? Das wird ja gar nicht berichtet. Es wird nur gesagt, es war eine Volkszählung, deswegen kam ich eben darauf. Es war eine Volkszählung. Und deswegen machte sich auch Josef aus Galiläa auf, um nach Bethlehem zu gehen. Das könnte, ich sage jetzt mal mutmaßlich nach dem Bericht dort, könnte das auch schon 6 Monate vorher gewesen sein. Das heißt, die Maria könnte auch im 1. oder 2. Monat schwanger gewesen sein. Ja, das heißt, sie haben sich schon mal aufgemacht nach Bethlehem und haben sich hier in Ruhe eine Unterkunft gesucht, lange bevor der Geburtstermin war. Es könnte auch lange gewesen sein, bevor die Volkszählung war. Also wir wissen zum Beispiel jetzt schon, dass die Bundesregierung 2012 wieder eine Volkszählung machen will. Ja, darauf könnte man sich jetzt schon einstellen und sagen, also wenn die Volkszählung ist, möchte ich gerne in Hamburg wohnen. Ja, das ist aber dann erst in 3 Jahren. Also es wird gar nicht gesagt, wie viel vor der Volkszählung oder genau in welchem. Es wurde nicht gesagt, die mussten just an dem Tag der Volkszählung hochschwanger dort ankommen. So stellen wir uns das manchmal vor. Ja. Sondern es wird nur gesagt, in dieser Zeit war eine Volkszählung angekündigt und deswegen zog Josef mit Maria nach Bethlehem. Könnte aber auch schon sehr viel früher gewesen sein. Das bringt uns zu dem nächsten Punkt, nämlich die Frage nach dem bösen Wirt. In jedem guten Weihnachtsspiel gibt es den Wirt, der die beiden nicht reinlässt. Ja? Ich weiß nicht, wer den schon mal gespielt hat, irgendwo, ja, schon mal.
Kein Platz! Ja.
Wenn ihr mal eine Weihnachtsgeschichte lest, stellt ihr fest, da gibt es überhaupt keinen Wirt. Ja? Keinen Wirt zu finden, der die beiden nicht reinlässt. Auch sehr spannend. Also auch das eine Sache, die wir durchaus für biblisch halten und vielleicht immer gedacht haben, das muss doch da stehen. Und wenn man nachliest, merkt man, das ist gar nicht da. Und warum ist es nicht da? Das bringt uns zur nächsten Frage. Das wird immer schlimmer. Ja? Was ist denn mit der Herberge? Ja? Die Herberge ist tatsächlich da im deutschen Text. Aber ob sie in Wirklichkeit da war, wissen wir nicht. Ja? Weil das Wort, was Luther mit Herberge übersetzt, meint normalerweise nicht ein Gasthaus, auch im alten Deutschen nicht, ein Gasthaus oder ein Hotel oder sowas, was wir darunter verstehen, sondern es heißt einfach eine Wohnung. Ein Haus. Eine Wohnung. Ein Haus, ein Zimmer, ja, und ein Gästezimmer, aber auch das Wohnzimmer. Also das einzige Mal, wo das Wort sonst noch vorkommt im Neuen Testament, ist bei dem Zimmer, in dem Jesus das letzte Abendmahl feiert. Da beschreibt es das Zimmer, wo das letzte Abendmahl feiert. Also, wir dürfen uns das nicht so vorstellen wie so ein Hotel oder so ein Gasthaus, wo der Wirt an der Tür steht und sagt, wir haben hier keinen Platz, sondern es war ein ganz normales Zimmer. Und jetzt nehme ich das mal zusammen, sag mal, vielleicht war das ja ganz anders, als wir uns das immer vorstellen. Und es kam nicht die hochschwangere Maria, die schon in den Wehen lag, an die Tür und der Wirt sagt, hier ist kein Platz. Und dann gehen sie hinten herum in den Stall des Hotels und dort bekommen sie das Kind. Vielleicht war es ja ganz anders. Sie wussten, dass die Volkszählung kam, sie wussten, dass Maria schwanger war und sagten sich, lass uns lieber jetzt noch reisen, solange es gut geht. Wir ziehen um nach Bethlehem. Ist ja auch kein Problem, weil wir sind ja beide aus der Familie Davids, das heißt, wir haben ganz viel Familie in Bethlehem. Ja? Ist ja klar, weil die waren ja aus der Familie von David, das heißt, die eine Großfamilie wohnte in Bethlehem. Wo also geht man hin, wenn man nach Bethlehem geht? Natürlich nicht in ein Hotel oder in ein Gasthaus, sondern dahin, wo die Familie wohnt. Ja? Zu Onkel und Cousine, ja, und sagt, hallo, wir würden jetzt gerne bei euch wohnen. Und natürlich, orientalische Gastfreundschaft, wenn ihr sagt, herzlich willkommen in unserem Haus, ihr könnt gerne bei uns wohnen. Wir haben ja verschiedene Zimmer, oben Zimmer, unten Zimmer, wir haben Gästezimmer. Und da haben wir das Wort Herberge. Ja? Wir haben ein Zimmer für euch. Und jetzt heißt es, als sie geboren wurde, sie gebar ihr erstes Kind, legte ihn in eine Krippe, denn es gab nicht genügend Platz in der, ja, wir übersetzen, es gab keinen Raum in der Herberge. Dann stellen wir uns dann das Hotel vor mit den 25 Zimmern und die waren alle belegt. Ne? Aber man kann auch übersetzen, es gab nicht genügend Platz in dem Wohnzimmer. Das war eine andere Übersetzung. Ja? Oder es gab nicht genügend Platz in dem Haus oder in dem Wohnbereich des Hauses. Deswegen mussten sie in den Stall gehen. Kann also durchaus sein, dass das einfach der Stall war von dem Haus der Familie, in dem sie da wohnten, dass die ganze Familie dabei war. Jetzt waren Tante Helene und Onkel Judah, die waren auch alle da. Ja? Und jetzt plötzlich gingen die Wehen los und da wird gesagt, nee, also hier kann man jetzt keine Geburt einleiten, wir wohnen doch alle hier und sowas und das ist schon alles überfüllt, die sind sowieso jetzt gerade alle da. Geht doch lieber in den Stall, wo ihr sozusagen für euch seid und Ruhe habt und da kann man in Ruhe die Geburt vollziehen. Nee, was macht man damit? Einleiten. So. Das heißt auch nicht, dass die beiden alleine gingen. Ja? Das kann nämlich auch gut sein, dass die ganzen Cousinen alle mitgingen. Das wird ja auch nicht gesagt, dass die beiden da alleine waren. Das stellen wir uns da immer so vor. Und vielleicht gingen sie ja alle, die ganzen Frauen, gingen zusammen in den Stall und da wurde dann die Karte gut. Die Männer haben oben gewibbert und gezittert und gewartet. Ja? Vielleicht war das ja alles so. So genau wird es gar nicht beschrieben. Ich sage, es kann auch so sein, wie wir uns das vorstellen. Aber wahrscheinlicher in dem ganzen Setting der Kultur, was wir kennen, in der jüdischen Umwelt und sowas, ist es wahrscheinlicher, dass es im Kreise der Familie, der Großfamilie war, in dem Haus der Großfamilie und dann in den Stall. Jetzt kommen wir nämlich schon zum nächsten, der Stall. Das wissen natürlich die in Bethlehem waren, dass der Stall gar nicht so ein Stall war, wie wir immer dachten. Ja? So ein schönes Holzstellchen, wie das immer in den Krippenfiguren ist, sondern dass es eine Höhle war. Ich meine, das ist jetzt für Jerusalemer ziemlich selbstverständlich, aber für Deutsche ist das oft der große Schock. Ja? Wie kann denn das sein, dass Jesus nicht im Stall, sondern in einer Höhle geboren wurde? Weil damals viele, viele Häuser Ställe in Höhlen hatten. Das war einfach eine natürliche, gute Möglichkeit, Wasser- und Windgeschützt, trocken das Vieh ja, aufzubewahren, während man das Haus sozusagen über oder neben der Höhle hatte. Konnte man in der Höhle auch Dinge gut im Sommer lagern zum Beispiel, weil die immer kühlen. Ja. Insofern ist auch der Stall etwas anders, als wir uns das vorstellen. Und der berühmte Ochse und der Esel, die in jeder Krippe natürlich dabei sind, aber in der Weihnachtsgeschichte auch nicht auftauchen. Wo kommen die her? Die sind wahrscheinlich auch aus später sozusagen dazugekommen, denn es gibt einen Vers in Jesaja 1, Vers 3, wo es heißt, ein Ochse und ein Esel kennen die Krippe ihres Herrn, aber Israel kennt es nicht und mein Volk versteht es nicht. Also, weil da die Krippe erwähnt ist und auch das Kommen Jesu, ja, oder das Kommen Gottes in sein Volk und auch das Unverständnis des Volkes, das ist alles in diesem Vers drin. Insofern sind der Ochse und der Esel dort immer in den Gemälden, in den Darstellungen da. Jetzt muss ich hier wieder vorsichtig sagen, ich habe vorhin von der Umkehr der Prophezeiung geredet, nur deswegen, weil etwas in Jesaja steht, muss es deswegen nicht unwahr sein. Also es kann durchaus sein, dass ein Ochse und ein Esel da waren. Ja, auch wenn es in Jesaja steht, muss es ja deswegen falsch sein.
Aber mit dem Esel sind sie doch schon angekommen, oder nicht?
Der taucht in der Geschichte zumindest auch nicht auf, der Esel. Also nicht in dem Bericht, den wir haben. Aber ich sage mal, es ist recht wahrscheinlich, dass ein Esel und Ochse dabei waren.
Ja, ich wollte auch sagen, bei dem Tieren muss
es
kein Fall sein,
weil
die haben ja nicht
in die Höhle frei. Man meint,
mit dem Esel
einfach
die Reise.
Ja, aber ist auch, da ist kein Esel bei der Reise auch nicht dabei. Aber wie du eben sagst, wenn man ein bisschen nachdenkt, sagt man ziemlich wahrscheinlich, waren auch so ein Esel dabei. Ja? Also nur weil es in Jesaja angekündigt ist, muss es ja nicht wieder heißen, deswegen haben wir es erfunden. Ja? Da muss man aufpassen. Wahrscheinlich ist, dass tatsächlich viel dabei war, wofür sonst der Stall. Ja? Aber interessant ist, dass es eben im Bericht so nicht drin steht. Oh, jetzt kommt noch ein wichtiges Thema. Die Hirten und die heiligen drei Könige, ich bin auch gleich durch. Das ist auch so eine Sache. Ja? Ich weiß nicht, wer das bei euch angekreuzt hat. Die Hirten Natürlich berichtet bei Lukas ganz ausführlich, wir haben eine Weihnachtsgeschichte gelesen, die Hirten auf dem Felde, die Engel, die Hirten kommen und schauen im Stall, die frisch geboren Jesus. Die Heiligen drei Könige, das ist ein bisschen trickiger. Ja? Denn das wird ja bei Matthäus berichtet, aber wenn wir genau hinschauen, steht da weder was von Königen noch von Drachen. Es steht, es kamen aber Weise aus dem Morgenland oder Magi, steht da also Gelehrte, Wissenschaftler, Sterndeuter vielleicht, aus dem Osten. Ja? Aber es steht nicht, dass es Könige waren, es steht auch nicht, dass es drei waren. Insofern, der Begriff Heilige Drei Könige ist ein bisschen später entstanden. Eigentlich sind es die Weisen aus dem Morgenland, die stehen nämlich auch auf dem Zettel, ich weiß nicht, wer es gemerkt hat. Steht einmal die drei Heiligen Könige und einmal die Weisen aus dem Morgenland. Also die Weisen aus dem Morgenland sind wahr. Aber sehr oft wird gesagt, die Heiligen Drei Könige sind erfunden. Und dann hört man, aha, die ganze Geschichte stimmt nicht. Was aber nur nicht stimmt, ist die Zahl 3 und das ist Könige sein. Und die 3 ist vielleicht daraus entstanden, dass Gott gesagt wird, sie brachten Geschenke, nämlich Gold, Silber, Gold, Myrrhe und Gold, Weihrauch und Möhre. Genau. Was zum Essen ist immer gut. Und vielleicht waren es deswegen 3. Aber vielleicht waren es auch 10. Oder 5. Oder 30. Eine ganze Schulklasse von Weisen vielleicht. Also das steht da auch nicht so genau. Insofern, manche der Details, die wir dort lesen, ja, sind die Flucht in der Nacht, das will ich noch am Ende sagen. Wir denken dann oft, dann wird ist diese Geschichte, dass Josef einen Traum hat, dass Herodes die Kinder töten will und dann bricht er in der Nacht auf. Und das stellen wir uns manchmal so vor, wie in der Nacht, als Jesus geboren wurde, kamen erst die Hirten, dann kamen die Weisen und dann sind sie schon nach Ägypten geflohen. Und das ist also auch, wenn wir die Geschichten anschauen, alles sehr, sehr viel mit sehr, sehr viel mehr Zeit. Denn zum Beispiel 8 Tage nach der Geburt ist Jesus noch in Jerusalem gewesen mit seinen Eltern, wurde im Tempel Gott dargebracht, dann gibt es noch da die alten Leute, die Lobgesänge singen über die Geburt von Jesus und so weiter. Und insofern haben die also eine Zeit lang dort noch gewohnt, sind wahrscheinlich auch noch in diesem Haus geblieben. Dann kamen irgendwann die Weisen aus dem Morgenland. Nach der Tradition war es ja etwa 10 Tage nach der Geburt, also wir feiern das Jahr am 6. Januar. Da sieht man schon, dass ein bisschen Zeit vergangen ist. Und dann irgendwann kam die Flucht nach Ägypten, vielleicht erst ein paar Monate später. Wir wissen es ja nicht, wann Herodes sozusagen den Plan geschmiedet hat, die Kinder alle umzubringen. Also auch das wissen wir nicht ganz so genau. Okay, ich mache Schluss. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht völlig desillusioniert, was die Weihnachtsgeschichte angeht. Was ich euch eigentlich sagen wollte, ist das interessante Geheimnis, wie auch in den biblischen Berichten Gottes Wort und Menschenwort zusammenkommen. Wie Gott durch diese Worte zu uns redet, auf seine Weise, auf eine besondere Weise, und zwar mit den Worten von Menschen. Also, was manche Leute jetzt versuchen, ist nur das Menschliche zu sehen, ja, und die basteln dann rum und sagen, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht, und dann ist dieses schöne Bild, was wir hier mal gesehen haben, wo sie langsam alles auflöst und der Stall am Ende leer ist. Ja, das ist sozusagen ein beliebter Zugang, dass man alles wegkonstruiert, was da ist. Die andere Gefahr ist, dass man alles Mögliche reinkonstruiert, was überhaupt nicht dasteht. Ja, das ist sozusagen das Menschenwort, was wir von unseren Sonntagsschullehrern, von der Kinderbibel, von irgendwelchen Predigten gehört haben, dass wir das in den Bibeltext reinlesen, obwohl das so gar nicht dasteht. Das heißt, dass wir sehr oft mehr dem Menschenwort außerhalb der Bibel trauen, als dem, das in der Bibel steht. Entweder dem Menschenwort von Journalisten, von Forschern, von Pfarrern, die uns alles Mögliche erzählen können, was aber nicht unbedingt stimmen muss. Ja? Oder dem Menschenwort von unseren Sonntagsschullehrern, von unserer Gemeinde, von den Kinderbüchern, die wir immer mal gelesen haben, aus denen wir alles Mögliche glauben, was aber gar nicht in der Bibel drinsteht. Und wozu ich euch einladen wollte, ist, genau hinzuschauen. In der Bibel lesen, wirklich die Bibel ernst zu nehmen und zu sagen, es geht mir darum, das zu glauben, was hier drin steht. Und zwar so, wie es da drin steht. Und wenn jemand kommt und sagt, das ist alles erfunden, dann frage ich, wie kommst du darauf? Woher weißt du das? Welche Gründe hast du, zu sagen, dass das nicht stimmt? Aber wenn jemand kommt und alles Mögliche sagt, was aber gar nicht hier drin steht, dass ich dann auch sage, wo steht denn das? Steht es wirklich da oder stellen wir uns das nur so vor? Beides ist eigentlich wichtig, wenn wir Gottes Wort ernst nehmen wollen als Menschenwort. Dass wir nicht dem Wort von Forschern und Theologen und Journalisten mehr glauben als diesem Wort, aber auch nicht dem Wort unserer eigenen Fantasie, unserer eigenen Vorstellung, sondern dass wir uns immer wieder aufmachen und sagen, Was steht hier drin? Denn das ist auch ein Teil der Wunder, des Wunders, der Weihnacht, dass Gott zu uns redet durch diese Berichte und dass es sich lohnt, sie genau anzuschauen. Also nicht jedem Menschenwort muss man trauen, sondern dem Gottes Wort, was im Menschenwort der Bibel steht. Ganz zum Schluss noch ein Vers aus dem Johannesevangelium, denn das ist die Botschaft von Weihnachten, dass wir das Wort Gottes, das bei uns Mensch wird, annehmen, uns darauf einlassen und es ernst nehmen. Johannes 1, Vers 11, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben.